Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines hier auf unserem YouTube-Kanal. Servus auch an alle Podcast-Zuhörer. Die Transferphase haben wir jetzt offiziell geschafft. Ist vorbei in mehr oder weniger allen Ländern. Es gibt wohl noch ein paar Ligen, wo jetzt noch die ein oder anderen Spieler kommen können. Es gibt noch ein paar ablösefreie Namen auf dem Markt. Aber es scheint, als ob die Bayern definitiv mit ihren Transferplanungen abgeschlossen haben. Und wir wollen deshalb heute, nachdem sich ja auch so die Gefühlslage etwas gelegt hat, einige Tage später draufblicken, wie wir denn das Bayern-Transferfenster bewerten und welche offenen To-Dos womöglich noch liegen bleiben sind, die man vielleicht im Winter angreifen könnte, vielleicht aber auch kommenden Sommer, was Eberl und Freund in den kommenden Wochen oder Monaten auf jeden Fall noch beschäftigen wird. Ansonsten blicken wir auch auf die zahlreichen Leihen der Bayern, denn die sind auch sehr interessant und wagen schon mal ein erstes Zwischenfazit Companies Arbeit. Wir haben jetzt schon zwei Bundesligaspiele gesehen. Jetzt fängt es nach der Nations League auch an mit den ganzen englischen Wochen. Heißt, dann geht es wirklich Schlag auf Schlag mit Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal. Und genau, da blicken wir mal drauf, was denn bisher so die erste Handschrift ist. Und kommen wir zum ersten Thema, Vieco, und zwar der Transferphase. Es war eine sehr verrückte Phase. Die Planungen der Bayern haben sehr früh angefangen, nicht so wie in den letzten Jahren, wo wir meistens am Deadline-Day ja auch noch sehr viel Trubel hatten. Ich will nicht behaupten, dass es dieses Jahr nicht auch so war. Auch dieses Jahr gab es einige Fragezeichen. Aber Fakt ist, die Bayern-Bosse rund um Max Eberl haben auf jeden Fall sehr früh angefangen. Heißt, die Transfers, die getätigt wurden, sind irgendwie schon Anfang August direkt nach Öffnen des Transferfensters über die Bühne gegangen. Danach hat man eine relativ lange Zeit gehabt, wo viel spekuliert wurde, wo anscheinend auch viel in dem Hintergrund gearbeitet wurde. Ist aber nicht alles ganz so gelaufen, wie man es vorgestellt hat. Einerseits auf der Zugangsseite, andererseits auf der Abgangsseite, und ich meine, die zwei prominentesten Namen, die uns dann gegen Ende des Deadline Days nochmal beschäftigt haben, sind definitiv Kingsley Coman und Jonathan Tah. Würdest du sagen, dass das so die einzigen offenen To-Dos der Bayern-Bosse sind, die offen geblieben sind, die man nicht erledigt bekommen hat und die man mit, ja, die uns in Zukunft definitiv beschäftigen werden? Vielleicht kann man da auch noch Leon Goretzka dazu ziehen.
Ja, sagen wir es mal so, fangen wir mal mit dem Ergebnis an. Also ich glaube, es sind mehr To-Dos übrig geblieben, als den Verantwortlichen recht ist. Du hast es gerade gesagt, man hat relativ stark angefangen, die Transferphase. Ich glaube, wir werden alle überrascht über die Verpflichtung von Hiroki Ito, der relativ früh und überraschend gekommen ist. Dann gab es eine ganz, ganz große Anzahl an Spielern, die mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurden. Man hat dann Olise und Palinha quasi auch relativ fix verpflichtet. Und dann gab es ja so eine große, lange Hängephase, wo man an den Transfers gearbeitet hat, gerade an Xavi Simons und Doué. Man darf nicht vergessen, es gab ja auch noch eine EM, die dazwischen war. Das heißt, die hat sowohl Spieler als auch die Verantwortlichen ein Stück weit gehemmt oder einfach Zeit gekostet. Aber nichtsdestotrotz, man ist, glaube ich, man hat es auch dann gegen Ende gemerkt, du hast es gerade gesagt, der Deadline Day war diesmal etwas ruhiger, weil eben kein Spieler da war wie 23, als Palinha sozusagen wieder heimfliegen musste und man Deal machen wollte. Aber es wurde dennoch hektisch, wie alle wissen, und das hat Eberl auch bestätigt. Es gab nochmal eine Anfrage für Tah. Auch da hieß es ja eigentlich Wochen zuvor, das Thema ist vom Tisch. Der Aufsichtsrat ist vom Spieler oder vom Gesamtpaket, das finanzielle Paket nicht überzeugt. Und dann hat man kurz vor Ende, gab es wohl nochmal einen Anruf von Eberl Richtung Rolfes. Warum gab es den Anruf? Weil sich plötzlich bei Coman eine sehr konkrete Option aufgetan hat aus Saudi-Arabien. Da hat Al-Hilal quasi knapp 40 Millionen geboten. Die Bayern haben eigentlich schon zugesagt oder waren sich mit Al-Hilal einig, aber Coman hat dann sozusagen gesagt, nein, er möchte nicht in die Wüste, er will noch auf europäischem Top-Level kicken. Und das hat dann am Ende des Tages auch dazu geführt, dass der Tah-Transfer kollabiert ist. Sprich, es wurde doch nochmal hektisch, aber du hast es auch am Ende gesagt im Nebensatz, Stichwort Goretzka, Stichwort Coman ist offen. Das heißt, man hat eigentlich Spieler, die man verkaufen wollte, beziehungsweise die man hätte ziehen lassen, wenn gute Angebote gekommen wären. Die hat man noch im Kader, die hat man noch auf der Gehaltsliste. Das hat man nicht geschafft. Und ich gehe davon aus, dass gerade mit Blick auf Winter, gerade bei so einem Leon Goretzka, der, haben wir jetzt gesehen nach den ersten Spielen, nur noch eingewechselt wird in den letzten Minuten. Der spielt ja sportlich keine große Rolle mehr. Das kann sich verändern, das wissen wir auch. Fußball ist Tagesgeschäft, Verletzungen können da ganz schnell sozusagen Spieler rein- und ausspülen. Aber Stand jetzt, wenn sich da nichts viel verändert, wird Goretzka in der Hierarchie von Kompanie keine große Rolle spielen. Und dann wird sich der Spieler, der im Sommer ja unbedingt bei Bayern bleiben wollte, auch nochmal Gedanken machen, sitze ich meine Zeit wirklich ab für gutes Geld, was man ganz klar sagen muss, oder hat er mit Ende 20, in so die letzten guten Jahre in seinem Tank noch, will er die wirklich auf der Bank verbringen oder will er da nochmal angreifen, spielen? Und bei Coman ist das Gleiche auch. Er ist momentan nicht gesetzt auf den Flügeln, da ist Gnabry und Olise sind da quasi gesetzt. Und Sané kommt ja auch noch zurück. Auch Coman wird sich im Winter fragen, okay, wie viele Minuten habe ich gespielt? Macht es noch Sinn? Deswegen gehe ich davon aus, dass gerade diese Verkaufsbaustellen, also diese Abgänge nochmal im Winter angegangen werden. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja noch viele Spieler, wo die Verträge 25 auslaufen, also Kimmich, Sané und Davis. Auch da wird sich in den kommenden Wochen und Monaten einiges tun. Da werden Gespräche geführt, da schaut man, ob man nochmal verlängern kann oder nicht. Und gerade bei Davis kann ich mir gut vorstellen, dass im Winter, wenn sich da die Fronten nicht irgendwie aufweichen, sage ich mal, dass man im Winter vielleicht nochmal einen Anlauf nimmt und ihn verkauft, weil es schon wehtun würde, nächstes Jahr so ein Spieler ablösefrei zu verlieren. Und bei Kimmich und Sané, da geht die Tendenz eher Richtung Verlängerung. Da gibt es ja persönliche oder positive Signale. Und da bin ich auch persönlich optimistisch, dass man da eine Einigung findet. Aber bei Davis könnte ich mir vorstellen, dass er im Winter auch nochmal, natürlich für einen günstigen Preis, ja, also man wird nicht mehr das bekommen, was man im Sommer hätte bekommen können, aber zumindest etwas bekommt, was den Schmerz lindert. Klar ist aber auch, sollte er wieder zu seiner Topform finden, da wird man nicht ziehen lassen. Ja. Da wird man damit voll angreifen, sportlich, und ihn halt eben im Sommer verlieren. Aber um die Frage nochmal zu beantworten, auch Punkt zu bringen, es gibt einige To-Dos, man hat im Sommer nicht alles erledigt und ich glaube, dass Ewald, Freund und Co. im Winter da nochmal nacharbeiten müssen.
Ich muss da jetzt nochmal nachhaken, gerade was Jonathan Tah betrifft. Die Situation hast du ja vorhin kurz nochmal zusammengefasst, für alle, die die PK nicht gesehen haben. Fakt war ja, Bayern, oder es gab ja eine Deadline, die gesetzt wurde seitens Leverkusen. Bayern hat das ja gar nicht erst wahrnehmen wollen, weil die Summe einfach viel zu groß war. Findest du nicht, dass es dann das falsche Vorgehen war von Max Eberl, jetzt nochmal an die Leverkusen heranzugehen? Und obwohl die Gespräche anscheinend auch nicht so konstruktiv waren, gerade weil man dann auch von Leverkusener Seite das Ganze in die Öffentlichkeit getragen hat, was ja eigentlich auch sehr unüblich ist in dem Geschäft, war es dann ein Fehler der Bayern, noch ein zweites Mal zu versuchen, an den Spieler heranzugehen? Hätte man sich nicht spätestens da schon nach Alternativen umschauen sollen? Denn Fakt ist, man wollte Coman verkaufen, man wollte Tah verpflichten. Heißt, man hat ja aus Sicht der Bayern-Bosse doch irgendwo einen Bedarf gespürt in der Innenverteidigung. Ansonsten hätte man sich ja gegen Ende auch gar nicht mehr mit der ganzen Thematik beschäftigt und hätte sich gar nicht mehr darauf eingelassen. Denn wie gesagt, da sind ja dann auch in der Öffentlichkeit Worte gefallen, auch sehr harte Worte, wo man rückblickend sagt, muss man sich das aus Sicht der Bayern wirklich antun oder gefallen lassen?
Ja, gut, das Thema Tah ist ein sehr komplexes Thema. Ich will es jetzt nicht komplett aufmachen, aber einfach nochmal, um es ein bisschen zusammenzufassen. Es hat sich über Wochen gezogen. Ja, man muss sagen, Bayern folgen ja seit ein, zwei Jahren die ganz klare Strategie. Erst mit dem Spieler eine Einigung finden, dann geht man an den Club heran. Das macht es immer einfacher, weil der Spieler dann meistens schon den Wechselwunsch bei seinem aktuellen Arbeitgeber hinterlegt hat. Und so war es auch bei Tah. Man hat sich mit Tah, was man so gehört hat, relativ schnell verständigt. Tah hat Bayern gesagt, ich will kommen. Es gab einen Deal. Und dann haben wir mit Leverkusen gesprochen. Und Leverkusen hat sich sehr hart aufgestellt. Und das hat sich jetzt im Nachgang auch bestätigt. Beziehungsweise haben das mehrere Quellen so berichtet. Leverkusen hat immer gesagt, unter 30 Millionen lassen wir Tah nicht ziehen. Ob der Vertrag ausläuft oder nicht, ist uns egal. Das ist der Marktwert, den wir für ihn ansehen. Und die Bayern haben sich da rangerobbt. Ich glaube, erst so mit 15, 17 Millionen, dann 20 Millionen. Und am Ende heißt es, lag die letzte Offerte der Bayern bei 20 Millionen fix plus 5 Millionen Euro Bonus. Und es gab wohl, und jetzt wird es wieder ein bisschen spekulativer, es gab wohl ein mündliches Agreement oder ein, wie auch immer, zwischen Rolfes und Eberl für diesen Deal. Und als Eberl dann zurück zum Aufsichtsrat ist und gesagt hat, hey, wir haben eigentlich einen Deal auch mit Leverkusen, haben die gesagt, hey, das ist viel zu viel Geld, der ist ablösefrei zu haben, und haben den Deal quasi nicht freigegeben. Was natürlich Eberl in eine komische Position bringt. So. Und dieses Vorgehen erklärt dann ein Stück weit, ohne dass ich den Herr Caro jetzt in Schutz nehmen möchte, aber diesen Angriff von Caro, der gesagt hat, mit Eberl verhandle ich nicht, weil anscheinend die Bayern da zurückgekommen sind oder Eberl zurückgekommen ist und gesagt hat, hey, sorry, der Deal klappt nicht, ich habe kein Go bekommen vom Aufsichtsrat. Obwohl es eigentlich eine Einigung zwischen Eberl und eben Leverkusen gab. Am Ende des Tages, ja, es ist schon komisch, einen Tag vor Deadline Day nochmal anzufragen und zu sagen, hey, wie sieht's aus, wollt ihr nicht? Aber auch da muss ich Eberl ein Stück weit in Schutz nehmen. Zum einen hat sich Josip Stanisic im Training verletzt und fällt mehrere Wochen aus. Auch Ito hat sich ja relativ, sag ich mal, spät zu bei der Saisonvorbereitung verletzt. Und das verändert dann schon nochmal den ganzen Rahmen. Und dann hat man ja dort mal gesagt, okay, hör zu, wenn Coman gehen sollte, man hat ja dann viel im Konjunktiv gesprochen, wenn er gehen sollte, warum können wir nicht nochmal bei Tah nachfragen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man Coman für 40 verkauft hätte, hätten die Bayern mit Leverkusen auch eine Einigung gefunden, ob jetzt 25 oder 30, wie auch immer. Auf jeden Fall hätte man eine Einigung gefunden. Und das war, was Ewald faktisch hier nochmal geprüft hat. Er hat angerufen, das hat er wortwörtlich gesagt. Er hat angerufen, hat gesagt, hör zu, bei uns tut sich was. Wir könnten den Spieler verkaufen, das können Geld in die Kassen spülen. Wenn das geschieht, könnten wir über Tah nochmal sprechen. So. Und was war die Antwort aus Leverkusen? Auch vollkommen nachvollziehbar für mich. Ich hätte nicht anders gehandelt. Die haben gesagt, hey, es sind 24, 36 Stunden vor Transfer-Deadline. Wir geben den Leistungsträger her. Woher sollen wir jetzt in 36 Stunden quasi einen neuen IV herbekommen? Plus Leverkusen hat ja schon davor, glaube ich, Cusanio, wie er heißt, verkauft an Bergamo. Das heißt, die hätten zwei Abwehrspieler abgegeben binnen wenigen Tagen. Das war einfach sportlich, war man nicht bereit, dieses Risiko einzugehen. Und dementsprechend hat man dann eben den Riegel vorgeschoben, nicht nur vor Bayern, sondern Rolfes oder Leverkusen hat gesagt, Tah wird nicht verkauft, egal an wen. Die einzige Option wäre gewesen, ein unmoralisches Angebot, also 30 plus. Und das hätte den Bayern nicht gemacht für einen Spieler, der im Jahr in 10 Monaten ablösefrei zu haben ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Tah war für mich komplett chaotisch. Ja, also ich hätte da auch den Deal früher fix gemacht oder komplett zugelassen. Was natürlich ein bisschen Brisanz reingebracht hat, waren die Aussagen aus Leverkusen. Auch die Berater, muss man ganz klar sagen, von Tah, finde ich, haben am Ende keinen guten Job gemacht. Hat dann öffentlich den Druck erhöht auf Leverkusen. Die beiden haben sich da dezent zurückgehalten, aber das ist so eine typische Sahabi-Masche. Das hat er auch damals bei Lewandowski gemacht. Man geht dann in die Medien, man erhöht dann den Druck und sagt, der Spieler will wechseln. Warum lässt man ihn nicht gehen? Ist ein verdienter Spieler. Das kann man machen, finde ich aber, wie gesagt, keinen guten Stil. Und am Ende hat es dann so ein bisschen ja zum Geschmäckle geführt, dass jetzt Tah irgendwie dasteht als der Typ, der gehen wollte, Bayern ihn nicht bekommen hat und Bayern wegen 5 Millionen hat den Deal platzen lassen. Also gefühlt gibt es am Ende nur Verlierer bei dieser Tah-Geschichte und ich bin gespannt, wie sich dieses Tah-Thema jetzt in den kommenden Monaten entwickelt, weil er ganz klar oder seine Berater ganz klar gesagt haben, er wird nicht verlängern und Tah selbst sich ja distanziert hat und gesagt hat, ja, man darf den Leuten da nicht alles glauben, die arbeiten zwar für ihn, aber er wird sich zu gegebener Zeit dazu äußern. Also das Tah-Thema wird uns definitiv noch die kommenden Monate verfolgen und ich bin gespannt, ob wir Bayern vielleicht im Winter oder dann im Sommer 2025 nochmal die Personalie aufmachen. Man hat ja bei Palinha gesehen, dass man Spieler, die man wollte, nicht einfach fallen lässt, sondern dass man da dran bleibt und die dann auch im zweiten Anlauf nach München holen kann.
Heißt auch, wir setzen vorerst mal einen Haken dahinter. Also jetzt allgemein meinte die ganze Transfergeschichte einen Haken. Der Kader steht jetzt so, wie er dasteht und ja, Vincent Kompany arbeitet mit dem Kader ja und zwar schon bisher relativ erfolgreich. Wir haben die volle Punkteausbeute in der Bundesliga. Wir sind im DFB-Pokal in der ersten Runde weiter. In der zweiten wartet jetzt Mainz auf die Bayern. Und gerade die ersten zwei Spiele in der Bundesliga waren sehr interessant. Gegner waren interessant. Die Herangehensweise war sehr interessant. Gerade jetzt im letzten Spiel gegen Freiburg wurde dann auch an der Aufstellung ordentlich gebastelt. Jetzt geht's ja, wie bereits erwähnt, schon Schlag auf Schlag weiter. Heißt, jetzt reizt sich dann eben auch die Champions League nochmal ein mit dem neuen Format, mit dem neuen Liga-Modus, wo ja dann auch mal einige Spiele mehr zu spielen sind. Wir blicken jetzt mal auf den August, Anfang September. Jetzt haben wir zwar durch die Nations League einen kleinen Cut, aber Kompany selbst hat betont, dass er unbedingt da weitermachen will, wo er aufgehört hat. Wenn du jetzt so ein kurzes Zwischenfazit ziehen musst über die letzten Wochen, wie schätzt du da schon die Handschrift Companies ein? Bist du der Meinung, dass es schon sichtbar ist? Inwiefern und was kann uns in den nächsten Wochen noch erwarten? Gerade wenn man jetzt auch auf die Aufstellungsexperimente blickt, die ja dann in der vergangenen Woche sehr, sehr plötzlich aufgekommen sind.
Ja gut, man muss erstmal festhalten, du hast gesagt, Kompany hat kein Spiel verloren als FC Bayern Trainer, weder in der Saisonvorbereitung, hat man zweimal gegen Tottenham gespielt, immerhin, noch jetzt zu Saisonbeginn. Das ist das, was quasi unterm Strich steht und das ist auch beim Ergebnissport Fußball das Wichtigste. Man hat im DFB-Pokal souverän gegen den Zweitligisten auswärts sich bewiesen. Man hat in Wolfsburg hat man gewonnen, auch wenn es, sage ich mal, knappes Ding war. Und auch gegen Freiburg hat man zu Hause relativ souverän gewonnen. Natürlich ist der FC Bayern noch lange nicht da, wo der FC Bayern sein möchte und sein kann vom Spielerpotenzial. Also gerade gegen Wolfsburg hat man gesehen, wie fragil das Abwehrkonstrukt ist. Gegen Freiburg wurde es dann einen Ticken besser, aber auch da bin ich ehrlich, haben die Bayern jetzt nicht irgendwie gegen den Grund und Boden gespielt. Man hat dominiert, phasenweise hat mich das so ein bisschen an die Bayern vor ein paar Jahren erinnert, Aber so ein richtiges Konzept, bin ich auch ehrlich, sehe ich bei Kompanie aktuell noch nicht. Bin ich aber auch nicht böse. Habe ich euch nicht erwartet, dass er in den ersten zwei Spielen irgendwie auf den Knopf drückt und alles funktioniert. Man muss ihm, finde ich, definitiv Zeit geben. Man sieht auch, er ist, was das Thema Personal angeht, noch nicht ganz, glaube ich, da, wo er sein möchte. Er selbst hat auf die Frage zum Thema Abwehrboss hat er gesagt, ey Leute, gebt mir ein bisschen Zeit oder gebt uns allen Zeit, ein bisschen mehr Geduld. Das wird sich dann im Rahmen der Saison herauskristallisieren, wer der Abwehrboss ist. Was ich gut finde, er hat nach dem Wolfsburg-Spiel, wo ja alle auf Upamecano und Kim eingedroschen haben, hat er gegen Freiburg an den beiden festgehalten, hat gesagt, hey, ich behalte jetzt die beiden. Ihr hättet ja mit Dyer und Goretzka quasi zwei Optionen gehabt für die IV, hat es aber gelassen. Das finde ich ein gutes Zeichen. Und die haben sich ein Stück weit auch zurückgezahlt, war ein deutlich besserer Auftritt, gerade von Kim. Aber die Frage ist, bleibt die IV so? Und es kann nur besser werden. Und man darf auch nicht vergessen, Harry Kane war im Sommer nicht ganz fit. Es haben sich Leute verletzt. Es war eine Euro da. Es ist jetzt kein einfacher Saisonstart und jeder Punkt zählt. Und wir haben bei Leverkusen gesehen, die haben jetzt schon Punkte liegen lassen, Dortmund auch. Da würde ich nicht gerne tauschen aus Bayern-Sicht. Deswegen alles top und für mich ein positives erstes Zwischenfazit.
Ja, eine Sache, die ich auf jeden Fall hervorheben will, ist, in der Vergangenheit haben ja zahlreiche Bayern-Trainer unterschiedliche Herangehensweisen gehabt. Jeder von denen, gerade Nagelsmann und Tuchel, haben dann auch versucht, neue Systeme zu etablieren, haben da auch versucht, an der Formation viel zu ändern. Meiner Meinung nach sind alle beide wirklich sehr krass gescheitert, im Sinne von, sobald mal was umgeändert wurde, hat man eigentlich relativ schnell die Quittung bekommen, dass es nicht funktioniert. Und dafür, dass man dann eben, wie du ja richtigerweise schon gesagt hast, gegen Freiburg dann mal phasenweise eine Dreierkette hatte, wo dann Pavlovic nochmal in die Innenverteidigung gerückt ist, fand ich, sah das eigentlich relativ geordnet aus und hat man auf jeden Fall mitarbeiten können. Ansonsten hätte man gegen ein starkes Freiburg, was ja auch sehr gut in die Saison gestartet ist, ja keine 2-0-Siege geholt. Aber auch da halten wir fest, in den nächsten Wochen haben wir da auf jeden Fall mehr Ergebnisse. Ich freue mich da schon extrem drauf, gerade was Champions League und Co. angeht. Da versprechen sich ja einige spannende Spiele und noch mehr Spiele, die wir jetzt geliefert bekommen. Und ja, eine Sache, die wir auch in Zukunft beobachten müssen, sind definitiv die Leihspieler des FC Bayern München. Ich weiß nicht, wer von den Redakteuren es war, aber in der vergangenen Woche gab es eine Überschrift bei uns, eine Schlagzeile, dass die Bayern ähnlich wie der FC Chelsea arbeiten. Heißt, der FC Chelsea war ja bekannt dafür, einen 50-Mann-Kader zu haben. In der Vergangenheit wurden dann irgendwie 20 Mann verliehen und dann sind nur noch 30 geblieben. Dieses Jahr wurde irgendwie keiner verliehen und es sind immer noch 40, 50 geblieben. Also auch die sind sich da nicht mehr ganz treu geblieben. Aber die Bayern verfolgen ja ganz klar den Ansatz, dass sie viele Spieler verleihen. Auch am letzten Tag des Deadline-Dates wurde dann Gabriel Vidovic auch nochmal verliehen. Und es gibt ja Namen, die sehr positiv herausstechen. Ein Name, der gerade alle Schlagzeilen dominiert, ist definitiv Paul Wanner. Ein anderer Name, den man vielleicht nicht ganz im Visier hat, der auch bei den Bayern in der Vorbereitung untergegangen ist, jetzt aber ganz gute Leistung liefert, ist Brian Zaragoza. Ansonsten haben wir auch noch Spieler wie Zvonarek, der in Österreich spielt, aber auch in der Champions League ran darf. Wir haben noch einen Amindo Sieb, eben einen Vidovic, die bei Mainz in der Bundesliga Minuten sammeln können. Wie siehst du das neue System der Bayern? Also glaubst du, dass da auch jetzt die Handschrift von Freund und Eberl vermehrt dahinter steckt, gerade weil es eben eine komplett neue Herangehensweise der Bayern ist, und versprichst du dir da Erfolg aus der Vorangehensweise?
Ja, wir hatten getitelt, glaube ich, Chelsea lässt grüßen, der FC Bayern und seine Loan Army, so glaube ich, war die Überschrift, also quasi Leiharmee, und du hast gerade gesagt, Chelsea hat in der Tat mal, ich glaube, zur Hochzeit waren es 24 Leihspieler gehabt, in ganz Europa verteilt, und ja, das Prinzip oder die Idee dahinter ist, dass man sich junge Talente frühzeitig sichert, dafür wenig Geld ausgibt, weil ja ausgebildete, fertige Stars, wie wir alle wissen, viel Geld kosten, diese jungen Spieler dann entwickelt und die dann sozusagen selbst ausbildet, Stars macht. Es hat beim FC Bayern in der Vergangenheit immer wieder gut geklappt. Wir denken da an so Namen wie Badstuber, Schweinsteiger, Alaba Lahm, alle Spieler, die quasi aus dem Campus hervorgegangen sind. Und da gibt es ja Namen wie Alaba und Lahm, die haben eben nicht beim FC Bayern den Durchbruch im Profibereich geschafft, sondern bei anderen Clubs. Deswegen dieser Ansatz per se erstmal nicht verkehrt. Das ist bei einem großen Verein wie beim FC Bayern, wo du jedes Titel gewinnen musst, geht es fast nicht anders. Man muss ein bisschen aufpassen. Ich finde, die Anzahl ist schon fast grenzwertig. Also so ein Chelsea-Ausmaße will ich nicht haben, aber wenn ich mich recht erinnere, sind es, glaube ich, 8 Jungspieler, also Spieler unter 22, und Nübel quasi mit der Langzeitleihe, also sind gerade 9 Spieler unterwegs. Und natürlich musst du da ganz genau hinschauen als FC Bayern. Die müssen gescoutet werden. Du musst denen selbst sprechen. Du musst denen auch das Gefühl geben, hey, wir sind an euch dran, weil die meisten Spieler sind hier für ein Jahr verliehen. Das heißt, die kommen relativ schnell wieder zurück. Aber das aufgehen kann, funktionieren kann, sieht man jetzt an Paul Werner. Du hast es gesagt, überragenden Saisonstart hingelegt bei Heidenheim. Also spielt auf wie ein ganz großer, hat sie ihn nach Europa geschossen, hat, glaube ich, irgendwie 5 Scorer-Punkte. Am letzten Wochenende durfte er auch schon 11 Meter schießen. Also der kriegt da mit seinen 18 Jahren schon Verantwortung quasi aufgebürdet oder sucht die auch und macht es gut. Und ja, es ist definitiv der richtige Weg für den FC Bayern, weil diese jungen Spieler träumen davon, beim FC Bayern den Durchbruch zu schaffen. Das ist das ganz große Ziel. Wissen aber, dass Konkurrenz groß ist. Und was hast du für andere Optionen? In der Regionalliga beim FC Bayern wirst du niemals diese Erfahrung sammeln wie jetzt in Zvonarek bei Sturm Graz in der Champions League. Ja? Auch wenn Graz sich ins Finale vielleicht einziehen wird, aber allein schon 8 Ligaspiele zu machen in der Champions League ist schon eine riesige Erfahrung. Und auch in Zaragoza. Zaragoza war ja gefühlt im Niemandsland. Also von Tuchel anscheinend nicht beachtet. Dann kam Olysee, Gnabry wurde nicht verkauft, Coman ist da geblieben, wo hätten der spielen sollen? Ja, der hätte ja irgendwie, der hätte durch seine Kurzansätze hätte er so stark performen müssen, dass er die anderen verdrängt, was ja utopisch gewesen wäre. Und wir haben es gesehen, er kommt zurück nach Spanien, hat, glaube ich, im ersten Spiel direkt ein Traumtor erzielt. Die spannende Frage ist halt, irgendwann müssen die Bayern ja dann trotzdem die Spieler zurückholen, beziehungsweise müssen sie auch in München das zeigen. Und ich bin da eigentlich zuversichtlich und ich hoffe, dass gerade so Spieler wie Zvonarek, Vidovic, Saragossa und Banner viel Spielzeit bekommen, sich dort zeigen können und dann, wenn sie zurückkommen, auch den Anspruch haben oder mit einer breiten Brust zurückkommen und sagen, hey, ich habe letztes Jahr Champions League gespielt, ich habe 8 Spiele gemacht, ich habe irgendwie 5 Scorer gesammelt dort oder wie auch immer, oder Saragossa irgendwie auch zweistellig in Spanien scored, dass sie dann einfach mit einem Selbstbewusstsein zurückkommen und dann einfach auch zeigen.
Ja, und der Wandel an sich in der Bundesliga ist sehr interessant. Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre es noch unvorstellbar gewesen, dass man einerseits mit einem Spieler die direkte Konkurrenz verstärkt, aber auch andererseits, dass andere Vereine, die ja auch sehr hochklassig mitspielen, wie Stuttgart, überhaupt Leihspieler für andere Vereine wie die Bayern ausbilden. Ich meine, Krätzig bekommt seine Chancen. Gerade die Heidenheim-Chefetage äußert sich ja auch sehr positiv dazu, dass sie A, die Möglichkeit bekommen haben, einen Spieler wie Werner unter Vertrag zu nehmen, selbst wenn es nur eine einjährige Leihe ist. Andererseits aber auch so Spieler wie Werner überhaupt bereit sind, den Weg zu gehen. Er ist ja dann nochmal den sehr ungewohnten Weg über die zweite Liga gegangen, zu Elversberg, die ja ein frischer Aufsteiger waren, jetzt nochmal zu Heidenheim, die zwar letztes Jahr irgendwo als Underdogs in der Bundesliga etwas mitgemischt haben, hat ja aber keiner davon ausgehen können, dass sie gerade dieses Jahr wieder so nahtlos dran anknüpfen. Von daher auch eine sehr interessante Entwicklung, eine Entwicklung, die wahrscheinlich alle Vereine begrüßen können, denn gerade die, die ja, finanziell etwas schwächer sind, können damit natürlich ihren Kader in der Breite nochmal ordentlich verstärken. Einen Hot-Take, den ich jetzt am Ende nochmal an dich weitergeben will, den ich aber auch schon auf Instagram an unsere Community gegeben habe, ist, wenn Paul Werner sich weiter so entwickelt, sollten die Bayern-Bosse dann irgendwann an den Punkt gelangen, dass man vielleicht unter dem Namen Florian Wirtz so einen Schlussstrich zieht und sagt, hey, wenn wir so einen talentierten Spieler wie Paul Werner in den eigenen Reihen haben, dann muss man doch, um Gottes Willen, nicht 150 Millionen Euro auf den Tisch legen und überhaupt nochmal die Gespräche mit Leverkusen suchen und sich den ganzen Zirkus nochmal geben, wenn man doch den Werner aus den eigenen Reihen jünger, ist ja auch nicht so eine Verletzungshistorie wie Wirtz, hervorbringen kann und ihn mit Jamal Musiala, mit dem man sich auch bestens versteht, man sieht ja auch immer wieder unter den Beiträgen von Werner, dass er mit den Bayern-Stars noch sehr connected ist, dass man einfach ihn in die Mannschaft integriert und da vielleicht den ja, nächsten 100 Millionen Mann sozusagen schon in den eigenen Reihen hat.
Ja, das ist jetzt so ein bisschen, jetzt sind wir so ein bisschen in die Fansphären abgerutscht, aber den Hot Take würde ich gar nicht mal so als kalt bezeichnen, sondern in meiner Fanvorstellung wäre es natürlich das Idealbild. Werner hat jetzt gezeigt, dass er das Potenzial hat und du hast vollkommen recht, und da werden auch die Verantwortlichen, sollte Werner diese Formkurve nur annähernd behalten können, dann werden sich auch die Leute an der Semer Straße die Frage stellen, sind wir wirklich bereit, so viel Geld für den Wirtz zu bezahlen, wenn wir einen Spieler haben in unseren eigenen Reihen, der ähnliches Potenzial aufbringt. Und das ist ja natürlich die perfekte Geschichte. Werner ist ja ein Eigengewächs. Man hat ihn dann quasi entwickelt oder hat ihn entwickeln lassen, holt ihn zurück und tut ihn integrieren. Ich will es nicht ausschließen. Das ist viel zu früh. Man darf aber nicht vergessen, Wirtz hat auf ganz, ganz großer Ebene schon sein Können gezeigt und auch konstant. Und wir wissen alle, dass der Name Wirtz schon seit längerer Zeit beim FC Bayern kursiert. Und ich denke, dass der Name auch diskutiert wird. Ich bin mir aber auch sicher, dass der Name Werner immer wieder mit Wirtz gemeinsam diskutiert wird. Sprich, sollte die Formkurve noch oben sein, wird man bei Werner eher weniger bereit sein zu bezahlen. Sollte sich Werner nicht so gut entwickeln, dann wird man das Thema Wirtz intensivieren. Und schauen wir mal, also schauen wir mal, was passiert. Ich denke mal, dass wir jetzt einen großen Markt haben wird 2025. Nicht nur der FC Bayern hat Interesse. Wir wissen oder wir haben gehört diesen Sommer, dass Real ihn auch auf die Liste geschrieben hat. Und wir wissen auch, dass Real einen ganz anderen Drive nochmal, einen ganz anderen Push hat oder einen Pull, sagt man ja, als FC Bayern leider. Da wollen die Spieler unbedingt irgendwie hin. Aber jetzt sehen wir mal, jetzt schauen wir mal erstmal ab. Und natürlich aus Fansicht, Fußballromantik wäre natürlich genial. Wanner kommt zurück und gemeinsam mit Jamal Musiala, ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger, bilden dann quasi das OM. Müller hängt mal vielleicht noch ein Jahr dran und nimmt die beiden unter seine Fittiche oder hört dann auch auf. Also da gibt es schon, da kann man viel drumherum stricken und theoretisch klingt das sehr gut. Und die Praxis oder beziehungsweise wir werden in den kommenden Monaten sehen, ob so eine Idee aufgeht. Aber um es abzuschließen, ich glaube, diese Planspiele, wie du gerade gesagt hast, die wird es beim FC Bayern definitiv geben. Vor allem, wenn Wanner weiter so macht, müssen sich Eberl und Co. mit dieser Frage beschäftigen, ob man wirklich einen Wirtz braucht oder nicht komplett auf Wanner geht.
Ja, eure Meinung zu dem Hot-Take auch gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr sagt. Er hat sich in der zweiten Liga beweisen können, hat sich definitiv bewiesen. Jetzt steht die erste Liga an. Er darf ja auch international schon schnuppern und zwar ja nicht gegen zweitklassige Vereine irgendwo aus dem Osten, sondern darf dann auch in Heidenheim gegen den FC Chelsea spielen. Also auch das wird ja ein Riesenspiel für ihn. Ich glaube, ja, sowas macht dann mit dem Spieler auch nochmal einiges. Fakt ist, wir werden das Ganze auf jeden Fall auch ja weiterhin genauestens beobachten, bei uns auf der Website alles dokumentieren, fcbinside.de. Da habt ihr natürlich dann nochmal alle News, auch gerade zu den Live-Spielern, zusammengefasst. Und genau, wir müssen jetzt die Länderspielpause abwarten, bevor es dann in die englischen Wochen geht. Freuen uns aber da sehr drauf und genau, freuen uns auch sehr drauf, euch kommende Woche wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge Hotline Headlines. Bis dahin, Servus.